Guten Morgen miteinander. Kennt ihr die Sätze, die mit wenn anfangen? Wenn ich einmal groß bin. Wenn ich dann den Führerschein habe. Wenn ich endlich mein eigenes Geld verdiene. Wenn ich im Ruhestand bin. Und nach diesem Wenn, dann kommt das Dann. Dann kann ich endlich machen, was ich will. Dann komme ich endlich überall dorthin, wohin ich möchte. Dann kann ich mir meine Wünsche erfüllen. Und dann habe ich endlich Zeit für mein Hobby und die Enkelkinder. Wenn, dann. Wir sagen diese Sätze nicht nur. Wenn wir solche Sätze formulieren, dann nehmen wir mit ihnen ein Stück der Zukunft vorweg. Wir stellen uns vor, wie das sein wird, wenn wir endlich volljährig sind und dieses Papier in der Hand haben. Wenn wir mit dem Auto durch die Gegend cruisen. Wenn wir uns ungestört unserem Steckenpferd hingeben können. Wenn, dann. Und das bedeutet, wir stellen uns die Zukunft vor. Wir träumen. Und manchmal bekommen diese Träume dann eine Kraft, die bis in die Gegenwart unseres Lebens hineinreicht. Diese Kraft kann unsere momentane Situation prägen und verändern. Zum Beispiel dann, wenn die Fahrprüfung bevorsteht und das Auto schon in der Garage ist. Das beflügelt uns. Da entwickelt sich eine positive Sicht der Zukunft. Wir sehen uns bereits in diesem Auto sitzen und umherfahren. Vorfreude entsteht. Wir bekommen gute Laune. Aus unserer Vorstellung von der Zukunft fließt Kraft in unser Leben hinein. Sich die Zukunft vorzustellen, das muss kein Hirngespinst sein. Hätten wir das gedacht, das ist sogar ein biblisches Prinzip. Man nennt es Antizipation. Und das bedeutet, ich nehme die Zukunft vorweg. Wir träumen von dem, was passieren kann. Wir stellen uns vor, was einmal sein wird. Wir lassen uns von der Zukunft bestimmen. Und diese Vorwegnahme der Zukunft kann eine immense Kraft entwickeln. Die Zukunft vorwegnehmen, sich auf das freuen, was kommt, genau tut das Jesaja. Wir haben vorher den Predigtext schon gehört, ich lese ihn dann nachher noch einmal. Es ist ein Psalm, den Jesaja hier dichtet. Es ist Zukunftsmusik. Ich lese noch einmal aus einer anderen Übersetzung. Zu der Zeit wirst du sagen, ich danke dir, Herr, du bist zornig auf mich gewesen, doch nun hat sich dein Zorn gelegt und du hast mich getröstet. Ja, Gott ist meine Rettung. Ich bin voll Vertrauen und ich fürchte mich nicht. Denn Gott, der Herr, ist meine Zuflucht. Von ihm singe ich mein Lied. Er hat mir Rettung gebracht. Voll Freude werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen, aus denen die Rettung strömt. Zu der Zeit werdet ihr sagen, dankt dem Herrn, verkündigt seinen Namen, macht unter den Völkern bekannt, was er getan hat, verkündigt, dass sein Name hoch über allem steht. Singt dem Herrn, der hat Großes getan. Auf der ganzen Erde soll man das erkennen. Seid fröhlich und jubelt, ihr Bewohner Zions. Der Heilige Israel ist groß in eurer Mitte. Ich habe es gesagt, Jesaja nimmt mit diesem Psalm die Zukunft vorweg. Er tut so, als ob das, was kommt, schon da wäre. Er träumt von dem Tag, an dem er sagen wird, ich danke dir, Herr, du bist zornig auf mich gewesen, doch nun hat sich dein Zorn gelegt und du hast mich getröstet. Stolpert ihr an dieser Stelle? Vielleicht fragt ihr euch jetzt, Jesaja, wie kannst du dafür danken, dass Gott zornig ist? Ist Gott nicht ein Gott der Liebe? Liebe und Zorn, das passt doch nicht zusammen. Ein zorniger Gott, das ist doch eine Vorstellung aus grauer Vorzeit. Damit kann man doch heute nicht mehr kommen. Vielleicht bist du auch gar nicht gestolpert und denkst, ja genau, endlich wird das mal gesagt, immer dieses Gesäusel vom lieben Gott, das nimmt doch keiner mehr ernst. Gott ist doch nicht nur lieb. Er haut doch auch mal mit der Faust auf den Tisch. Gott ist doch der Richter der Welt. Das darf man doch nicht verschweigen. Nun, wer hat recht? Ich würde sagen, keiner von beiden. Beide Vorstellungen von Gott sind einseitig und sie treffen damit nur die halbe Wahrheit. Ja, es stimmt. Gott ist nicht der alte, harmlose Mann, der von der Welt nichts mehr mitbekommt und der nicht mehr versteht, was auf dieser Welt passiert. Er ist nicht der Senile, der immer seine beiden Augen zudrückt. Nein, Gott will schon ernst genommen werden. Aber Gott ist auch nicht der Polizist, der alle Fehler und Vergehen sucht, findet und bestraft. Und er ist auch erst recht nicht der Rächer, der mit eiserner Hand dreinschlägt und alles vernichtet, was sich ihm in den Weg stellt. Das ist er so auch nicht. Gott ist anders. Und vielleicht müssen wir unser falsches, unser krankes Bild von Gott heilen lassen. Vielleicht müssen wir unsere Vorstellungen von ihm fallen lassen, damit wir ihn richtig erkennen. Vielleicht müssen wir umdenken und neu über Gott denken. Und wisst ihr, was das ist? Umdenken, neu über Gott denken? Das ist genau das, was die Bibel Buße nennt, für die, die sowas gerne hören. Ja, das ist Buße. Umdenken, Neudenken von Gott. Wer ist Gott? Wie ist er denn wirklich? Jesaja sagt, dass er zornig gewesen ist. Gott ist also kein eiskaltes Neutrum, dem wir egal sind. Gott hat Gefühle. Er empfindet etwas für uns. Er liebt uns und er kann auch zornig über uns sein. Aber wie passen Zorn und Liebe zusammen? Aus der Paarseelsorge wissen wir, dass Liebe und Hass, Zuneigung und Zorn ganz eng beieinander liegen. Es ist gar nicht so selten, dass Liebe in Hass, in Zorn oder in andere negative Gefühle umschlägt. Und die Paartherapeuten sagen uns, solange der eine für den anderen noch etwas empfindet, selbst dann, wenn es negative Gefühle sind wie Hass und wie Zorn, solange haben die noch Hoffnung. Wenn aber der eine dem anderen egal ist, keine Gefühle mehr für ihn hat, dann ist die Beziehung nicht mehr zu retten. Was will ich damit sagen? Gottes Zorn und Gottes Liebe gehören zusammen. Der Zorn ist die eine Seite oder die andere Seite seiner Liebe. Und wenn Gott zornig ist, dann ist er es nicht deswegen, weil wir ihm egal sind. Wenn sich Gott über uns ärgert, dann sind wir noch nicht verloren. Verstehen wir das? Gottes Zorn ist nur die andere Seite seiner Liebe. Gottes Zorn über sein Volk, das ist übrigens das Thema der ersten 11 Kapitel des Buches Jesaja. Und in diesen 11 Kapiteln warnt Gott sein Volk. Er ruft es immer wieder zu sich zurück. Er lädt es zur Umkehr ein. Und Jesaja tut das im Auftrag Gottes, weil Gott sein Volk nicht verlieren will. Gottes Zorn ist nur die andere Seite seiner Liebe. Und nun spricht Jesaja von einer Zeit, in der sich Gottes Zorn gewendet hat. Er nimmt damit die Zukunft vorweg. Es wird nicht mehr lange dauern. Dann stehen die Babylonier vor der Stadt. 40 Jahre Verdammung, Verbannung wartet auf sie. Und dann, sagt Jesaja, wird sich Gott wieder über sie erbarmen. Und von dieser Zeit träumt Jesaja. Jesaja nimmt die Zeit vorweg, in der Gott seinen Zorn beendet und sein Volk tröstet. Er wird sie wieder nach Hause bringen, er wird das Volk wiederherstellen. Gottes Zorn dauert nicht ewig, er geht vorbei. 500 Jahre später hat Gott seinen Zorn an seinem Sohn ausgelassen. Und damit hat er seinen Zorn für immer beendet. Jesus ist für uns in den Tod gegangen. Er hat Gottes Zorn ausgehalten, den Zorn, den eigentlich wir aushalten müssten. Und seit damals dürfen wir darauf vertrauen, dass Gottes Zorn vorüber ist. Wir sind geliebt, wir sind angenommen. Zwischen Gott und uns ist jedenfalls von seiner Seite aus alles geklärt, alles okay. Jesaja spricht von der Zukunft und er nimmt vorweg, was einmal geschehen wird. Dass Gott seinen Zorn beendet, sein Volk tröstet, dass er es aufrichtet, ermutigt und stärkt. Und das ist für Jesaja keine Vertröstung auf den Sankt-Nimmerleins-Tag, irgendwann einmal. Jesaja erlebt, die Zukunft wirkt in seine Gegenwart hinein und verwandelt sie. Sie bewirkt jetzt schon Hoffnung und Vertrauen auf Gott. Und deswegen sagt er, ja, Gott ist meine Rettung. Ich bin voll Vertrauen und fürchte mich nicht. Denn Gott, der Herr, ist mein Zuflucht. Ihm singe ich mein Lied. Er hat mir Rettung gebracht. Weil Gott seinen Zorn zur Seite schieben wird, nennt Jesaja ihn Retter und Helfer. Und er tut das dreimal. Gott ist meine Rettung, er hat die Rettung gebracht, ihr werdet Wasser schöpfen aus den Quellen, aus denen die Rettung kommt. Gott bringt nicht nur die Rettung, er ist die Rettung. Und das zeigt uns übrigens auch der Name des Propheten. Jesaja, das bedeutet, Jahwe hat geholfen. Joshua, Jesaja, Jeshua, Jesus. Das ist der gleiche Wortstamm. Und in all diesen Namen steckt dieser Zuspruch. Gott hilft. Gott hilft. Er bringt die Rettung. Er ist die Rettung. Und ich möchte versuchen, das an einem Bild zu erklären. Stell dir vor, du bist mit dem Boot unterwegs, du kenterst und dann läuft dein Rettungsboot aus, um dich zu retten. Und jetzt hilft dir nicht, wenn du weißt, wo dieses Rettungsboot stationiert ist und wie viel Mann Besatzung es hat. Wenn du die technischen Daten dieses Bootes aufzählen kannst, wenn du vielleicht sogar über die spektakulären Einsätze dieses Bootes gelesen hast, das alles hilft dir gar nicht. Wenn dieses Boot kommt, dann musst du in das Boot einsteigen. Alles andere rettet dich nicht. Und damit möchte ich dir sagen, es genügt nicht zu wissen, dass Jesus der Retter ist. Du musst dich auch wirklich von ihm retten lassen. Rettung bedeutet Heil. Voll Freude werde dir Wasser schöpfen aus den Quellen, aus denen die Rettung strömt, sagt Jesaja. Und bei diesem Satz haben die Bewohner Israel ein ganz bestimmtes Ereignis vor Augen. Laubhüttenfest. Man geht zur Gihonquelle und schöpft dort Wasser. In einer festlichen Prozession mit Fackeln trägt man das Wasser durch das Wassertuch zum Tempelhof und dort kippt es dann der Oberpriester, der Hohepriester im vollen festlichen Ornat und vor der ganzen Gemeinde über den Altar aus. Ein tolles Bild. Und die Quellen von damals sagen Folgendes dazu. Wer die Lustbarkeit bei der Wasserprozession nicht gesehen hat, der hat im Leben keine Lustbarkeit gesehen. Es gab keinen Hof in Jerusalem, der nicht vom Lichte der Wasserprozession bestrahlt worden wäre. Und jetzt stell dir das mal vor. Das ist ein Bild voller Leben und voller Freude. Und Jesaja hat dieses Bild im Kopf, wenn er von den Quellen der Rettung spricht. Für ihn ist aber nicht die Gihon-Quelle die Rettung, sondern er deutet dieses Ereignis auf Gott. Gott ist die Rettung. Er ist die Quelle des Heils. Und wer zu ihm kommt, der ist gerettet. Quelle des Lebens, Quelle der Freude, Rettung, Heil. Das gibt's bei ihm. Noch ist das alles Zukunftsmusik. Über Israel lauert noch die Gefahr von Krieg, von Tod und Verschleppung. Und es wird nicht mehr lange dauern. Dann reißen die Babylonier die Stadt nieder, verbrennen sie, plündern, töten und vergewaltigen. Das alles kommt noch. Jesaja aber sieht schon weiter. Er sieht schon, was in 40 Jahren passiert. Er nimmt die Zukunft vorweg. Er freut sich jetzt schon über die Rettung Gottes. Jesaja nimmt die Zukunft vorweg und das ändert seine Gegenwart. Das ist, als ob du in einem Tunnel bist. Alles um dich herum ist es finster, aber du siehst schon am Ende des Tunnels, da ist das Licht. Und ich weiß, nicht mehr lange, dann bin ich da raus. So wirft Gottes Zukunft sein Licht voraus in unsere Zeit hinein. So wird Gottes Zukunft in unserer Gegenwart wirksam. Wir erleben die Kraft Gottes. Jesus ist da, er begleitet uns. Gott lässt schon kleine Pflänzchen der Zukunft keimen und wachsen. Von Gott her bricht Neues an. Es ist noch nicht da, aber es kommt. Und das macht Hoffnung. Das gibt uns Kraft, durchzuhalten. Das bewahrt uns davor, zu resignieren. Es trägt uns durch. Gottes Zukunft bricht an. Sie ist noch nicht vollständig da. Wir erleben sie noch nicht in seiner ganzen Größe, in seiner ganzen Macht. Aber an dem einen oder anderen Punkt entdecken wir schon Aufbrüche. Manchmal verborgen, versteckt. Manchmal schon klarer und deutlicher. Und wir merken, das ist noch nicht alles. Noch nicht alles, was Gott schenken wird. Aber die Zukunft Gottes fängt schon an. Gottes Zukunft bricht an. Was löst das in uns aus? Von Gottes Zukunft bestimmt werden wir zu Menschen, die für die Zukunft Gottes stehen. Wir respektieren die Vergangenheit, halten sie aber nicht krampfhaft fest. Wir sind dankbar für das, was war, machen aber nicht mehr so weiter. Wir richten uns auf die Zukunft aus, wir bereiten sie vor. Weil Gott Neues wachsen lässt, wagen wir neue Schritte. Wir überschreiten Grenzen, wir tun, was wir vielleicht noch nie getan haben. Gottes Zukunft setzt sich durch. Mit offenen Augen gehen wir durch diese Welt und schauen, was Gott tut. Und wir beteiligen uns daran. Wir ziehen uns nicht aus dieser Welt zurück. Wir verschanzen uns nicht hinter unseren Mauern. Wir igeln uns nicht in unsere Komfortzone ein. Wir engagieren uns. Wir gestalten die Gesellschaft mit. Wir erwarten, dass Gottes Licht durch uns hindurch scheint und unsere Welt erhellt. Gott kommt und mit ihm seine Zukunft. Das löst in uns Hoffnung aus und darum haben wir Hoffnung für diese Welt und ihre Menschen. Wir sind erwartungsvoll und positiv gestimmt. Wir stecken den Kopf nicht in den Sand, wir lassen das Gesicht nicht hängen. Von Gottes Zukunft angesteckt schauen wir erwartungsvoll in die Zukunft. Und deswegen singen wir keine Trauergesänge, sondern fröhliche Lieder. In uns entsteht Dank gegen Gott. Der Lobpreis bricht aus. Wir singen Gott zur Ehre, wir beten ihn an. Und wir tun das jetzt schon, auch wenn das, wofür wir ihn loben, erst noch kommt. Gott lässt Neues wachsen. Und darum bleiben wir nicht stumm. Wir erzählen von Gott, der Neues schafft, der Hoffnung schenkt. Wir leben, wir handeln zeichenhaft, so als wäre Gottes Zukunft schon mitten unter uns. Und dann leben wir versöhnt und wir versöhnen uns miteinander. Wir erzählen von Gottes kleineren und auch großen Taten. Wir laden ein, diesem Jesus Christus zu vertrauen. Ist das Zukunftsmusik? Ja, das ist Zukunftsmusik. Und was tun wir mit dieser Musik? Peter Kuznick, Professor für Weltmission, hat das einmal so formuliert. Ein Satz, den ich mir gerne merken möchte und der auch auf dem Zettel draufsteht. Hoffnung ist, die Musik der Zukunft zu hören. Und Glaube ist der Mut, in der Gegenwart nach ihr zu tanzen. Ich will üben, nach Gottes Zukunftsmusik zu tanzen. Amen. Wir nehmen uns einen kleinen Moment der Stille, denken über das nach, was wir gehört haben, und dann würde ich gerne noch mit uns beten. Vater im Himmel, du bist der Gott der Zukunft. Dir gehört die Zukunft und deine Zukunft bricht an. Jetzt schon, heute und hier. Und ich danke dir, dass wir manches davon schon entdecken und wir freuen uns auf das, was noch kommen wird. Du bist in dieser Welt gegenwärtig, du wirkst schon längst unter uns. Und manchmal sehen wir das und manchmal nicht. Ich danke dir für die Dinge, die du uns schon offenbarst. Sie machen uns Mut, sie schenken uns Hoffnung und sie entwickeln in uns eine große Kraft. Ich möchte danken, dass du uns diese Hoffnung schenkst auf dich, der du der Retter dieser Welt bist. Ich danke dir, dass uns diese Hoffnung ausrichtet auf dich und deine neue Welt. Und ich möchte dich darum bitten, dass wir es lernen, aus dieser Hoffnung heraus unser Leben zu gestalten, unser Gemeindeleben zu gestalten. Lass uns Licht und Salz in unserer Welt, in unserer Stadt sein. Mach uns zum Segen für andere. Und lass uns nicht stumm sein, sondern weiter erzählen von dem Guten, das du uns schenkst. Und wir wollen dir jetzt schon Danke sagen, dass du der Herr der Welt bist. Wir wollen dich ehren dafür, dass du für uns am Kreuz gestorben bist und den Zorn Gottes, lieber Herr Jesus Christus, ausgehalten hast für uns. Danke, dass wir frei sind, aufatmen dürfen und leben. Dir gebührt die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und wir beten miteinander und füreinander, so wie es unser Herr Jesus Christus gelehrt hat. Wir stehen dazu auf. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Gott, der seine Zukunft anbrechen lässt, der ist da, mitten unter uns und er geht mit uns in diesen Tag und in die Tage, die vor uns liegen. Er segnet uns, er sendet uns. Wir dürfen seine Liebe, seine Güte, seine Freundlichkeit weitergeben, austeilen, etwas weitergeben von der Hoffnung, die er in unser Leben hineinschenkt. Lasst euch dazu segnen. Es segne und behüte euch der allmächtige und der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn, und der Heilige Geist. Amen.